Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Heute vor genau 250 Jahren, da betrat James Cook erstmals australischen Boden. Ein historisches Ereignis, das eine Lawine lostrat, deren Auswirkungen bis heute zu spüren sind. Aber was geschah eigentlich an jenem 29. April 1770? Wir beginnen mit einem Auszug aus dem Tagebuch von Captain Cook.
They all made off, except two men, who seemed resolved to oppose our landing. As soon as I saw this, I ordered the boats to lay down their oars in order to speak to them. But this was to little purpose, for neither us nor Tupai could understand one word they said. We then threw some nails and bread ashore, which they took up and seemed pleased with, insomuch that I thought they may beckon us to come ashore. But in this we were mistaken. They again came to oppose us, upon which I fired a musket between the two.
Der Auszug zeigt, wie brutal Cook an jenem geschichtsträchtigen Tag mit den Indigenen Australien umging, nach seiner Landung in Botany Bay. Cooks Männer schossen auf die Indigenen, wie Professor John Gascoigne von der University of New South Wales bestätigt, und das hatte Folgen.
It was a contested landing. He marched forward with his men, tried to speak to the Aborigines on the beach, but they didn't understand, obviously, his language, nor that of Tupai, who was Polynesian and who had acted as an interpreter in New Zealand.
Kuman war einer der beiden Indigenen, auf die Cook schoss. Rodney Kelly ist ein Nachkomme von Kuman. Er kennt noch ganz andere Details.
One story that is not in the history books is one story told by my great-great-grandmother, and that's Queen Emma of La Perouse. And she was told by the elders that in 1770, Cook would leave casks of dynamite on the shore and rigged to blow up.
Aber blenden wir zurück. Captain James Cook war zwei Jahre zuvor mit seinem Schiff, The Endeavour, in See gestochen bei Plymouth. An Bord eine Crew von 94 Seeleuten. Es war eine wissenschaftliche Expedition in Richtung Tahiti, um den Durchgang des Planeten Venus vor der Sonne zu dokumentieren. Mit dem Gepäck eine geheime Anweisung der britischen Königsfamilie, die Terra Australis zu entdecken und kartografisch zu erfassen. Eine Landmasse, die man zwar in Europa nicht kannte, deren Existenz aber weiterum vermutet wurde, aus einem ganz einfachen Grund.
For centuries there had been speculation. There was a great southern land to balance the great landmass of the northern hemisphere with Europe and America.
Die Endeavour segelte auch in den hohen Norden des heutigen Queenslands. Dort gab es einen Vorfall, den bis heute nur wenige kennen. Cooks Männer luden ein gutes Dutzend grüne Meeresschildkröten an Bord, gegen den Willen der Indigenen, die lautstark protestierten. Geschichtsprofessor Mark McKenna von der Sydney University beschreibt, was danach geschah.
Aboriginal people in Cooktown, Gugu Yimitza, protested. They came aboard the ship and complained about the taking of those turtles, and Cook wasn't going to give them any of the turtles. So that's what they were demanding, that they be shared. And Cook refused to do that because he needed that food for his onward journey. The Aboriginal men went ashore. They went back ashore off the boat, and they set fire to the area where Cook and Banks had kept their provisions.
Man kann sich vorstellen, wie scharf Captain Cook auf diese Provokation der Indigenen reagierte. Mit Waffengewalt. Captain Cook und sein Botaniker, Joseph Banks, schossen eigenhändig auf die Saboteure. Was danach geschah, muss für europäische Augen absolut fremd gewesen sein. Ein Stammesältester trat aus dem Busch und marschierte mit einer Gruppe Indigener in Richtung Cook und Banks. Er brach die Spitze seines Speeres ab und warf den Speer zu Boden. Auch die Männer hinter ihm legten ihre Speere ab. Dann begann der Stammesälteste, seine Armhöhlen mit mehreren Fingern vom Schweiß zu befreien. Er führte diesen Schweiß zum Mund und blies ihn Richtung Cook und Banks. Die Bedeutung dieser bizarren Szene wurde erst kürzlich entschlüsselt.
In recent years, we've discovered the intentions of that old Aboriginal man. and that his intentions were, you know, that gesture of dragging his arm under his armpit and blowing the sweat is a kind of the most, one of the most intimate things you can do. It's a gesture of peace and reconciliation indeed, and a sign that the conflict was over.
Ein intimes Zeichen der Versöhnung. Aber zurück zu Captain Cook und seiner Anweisung der britischen Königsfamilie. Die Anweisung lautete: Entdecken Sie das Land und etablieren Sie Kontakt mit den Einheimischen. Die Absicht war, Handelsposten zu errichten. Die Absicht war nicht, das Land für die Krone in Beschlag zu nehmen. Ein Experte für indigene Geschichte, Professor John Maynard von der University of Newcastle, erklärt, warum dieser Unterschied so wichtig ist.
We realized he didn't obey those instructions, and as such, from the Crown, which, you know, as I said, was open up discussion, gain consent, which we know we never did. In that respect, I mean, from my perspective, he's in violation against his orders from the Crown or from the Admiralty, because he went on to Possession Island, jammed the flag down into the ground, and claimed the entire east coast of Australia in the name of the British Crown.
Captain James Cook, ein Schuft, ein Krimineller gar, der in Eigenregie handelte und den Willen von König George missachtete? Oder aber ein nobler Forscher und Entdecker, der die weiße Zivilisation nach Australien brachte und ohne den wir hier gar nicht wären? Die Antwort liegt vielleicht in der Mitte. Professor McKenna von der Sydney University.
A lot of Australians confuse James Cook with Arthur Phillip. So in other words, they confused the arrival of Philip and the First Fleet with the convicts in 1788. They confused that event with Cook's arrival 18 years earlier in 1770 at Botany Bay. And also, we kind of often get into the mistake of thinking that Cook was already clear about what would happen in Australia when he arrived in 1770, which is not the case. He had no idea that a penal colony would be set up 18 years after he arrived at Botany Bay.
Und Professor John Maynard beschreibt, was er von Captain Cook hält und was seine Ankunft für die Indigenen bedeutet.
For me, Cook is a complex character. I mean, and again, I've got the greatest admiration for Cook as a navigator, as a cartographer, and certainly an inspiring leader of his crews. But, you know, you've got to take into context the stories that Aboriginal people retain in so many different communities about the impact of James Cook.
Und Rodney Kelly, der indigene Nachkomme des Mannes, auf den Cook heute vor 250 Jahren schoss, ist noch kritischer.
For people like myself, my family, my people, we think of his legacy as something that, you know, is on the wrong side of history, and you know, a lot of those things what he'd done was so bad that, you know, we could never think of him any other way.
Dies gesagt, es wäre naiv zu glauben, dass der australische Kontinent ohne James Cook nie kolonialisiert worden wäre. In den Worten des indigenen Professors John Maynard von der University of Newcastle.
We were never going to be left alone here. I mean, we can't live on in that fantasy that things were not going to happen. It was going to happen at some point, whether it was the British or someone else. And whether the outcome would have been different, we're not to know.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.